Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Parteitag in Berlin hat sich die FDP auf den Europawahlkampf eingestimmt. Die Delegierten wählten Generalsekretärin Beer zur Spitzenkandidatin. In ihrem Programm für die Wahl im Mai bekennt sich die FDP zur EU, fordert aber weitreichende Reformen, unter anderem von Parlament und Kommission. Beer sagte, Europa müsse so verändert werden, dass es wieder leuchte.
Es ist ein gutes Ergebnis für Nicola Beer. Die frisch gebackene Spitzenkandidatin freut sich über knapp 86% der Stimmen. Auf ihrem Europaparteitag diskutiert die FDP auch ein ehrgeiziges Programm, das vor allem eines will: mehr Europa.
Dazu müssen wir mutige Reformen angehen, auch bei den Institutionen der Europäischen Union. Das Europaparlament stärken mit einem echten Initiativrecht, die Kommission verkleinern, den Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg endlich beenden.
Außerdem wollen die Freien Demokraten, so ihr Europawahlprogramm, eine gemeinsame europäische Armee gründen, die Bildungsfreizügigkeit fördern, zum Beispiel mit einem 6-monatigen Schüleraustausch für jeden, und den EU-Grenzschutz ausbauen mit mehr Befugnissen für die Grenzschutzagentur Frontex. Dazu ein einheitliches europäisches Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungsrecht. FDP-Parteichef Lindner warnt vor autoritären, illiberalen Kräften.
Es geht um die Art und Weise, wie wir in unseren Gesellschaften leben. Und deshalb ist es so wichtig, diese Europawahl nicht zu irgendeiner national abgeleiteten Protestwahl zu machen. Es ist eine Gestaltungswahl für das europäische Werteprojekt.
Die FDP hat mit ihrem Wahlprogramm ein klares Bekenntnis zu mehr Kompetenzen für Europa vorgelegt. Ihre Vision ist ein bundesstaatliches Europa, eine politische Union. Ein deutlicher Gegensatz zu den Ideen nationalistischer und europafeindlicher Parteien, die zurück zum Nationalstaat wollen.
Nach der Kritik von Lungenärzten an den Feinstaubgrenzwerten der EU hat Bundesverkehrsminister Scheuer angekündigt, das Thema im EU-Verkehrsministerrat einzubringen. Scheuer sagte der Bild am Sonntag, die Grenzwerte müssten hinterfragt und gegebenenfalls geändert werden. Zuerst müsse aber die, so wörtlich, masochistische Debatte über immer schärfere Grenzwerte beendet werden. Zudem positionierte sich Scheuer erneut gegen ein Tempolimit auf Autobahnen und sprach von einer ständigen Gängelung. Nach dem Dammbruch in einer Eisenerzmine in Brasilien suchen die Rettungskräfte weiter nach bis zu 300 Vermissten. Die Chance, noch Überlebende unter Schlamm und Schutt zu finden, ist jedoch gering. Bislang wurden 37 Opfer geborgen. Der Damm für Bergbauabfälle war am Freitag nahe der Stadt Brumadinho im Südosten des Landes gebrochen und hatte eine Schlammlawine ausgelöst.
Wut bei den Angehörigen am zweiten Tag nach dem Minenunglück von Brumadinho. Sie kritisieren, die Suche der Rettungskräfte nach den Vermissten komme nicht voran. Ich habe keine Informationen über meinen Mann. Seit Freitag kann mir niemand sagen, was mit ihm ist. Am Morgen sperrte die Polizei Teile des Unglücksorts Brumadinho. Der verantwortliche Minenkonzern Vale fürchtete einen zweiten Dammbruch. Heute Morgen schrillte die Alarmsirene. Viele meiner Familienmitglieder liegen bereits unter dem Schlamm begraben. Stundenlang mussten die Rettungskräfte ihren Einsatz unterbrechen, weil ein weiterer Staudamm oberhalb zu bersten drohte. Am Nachmittag dann Entwarnung. Der verantwortliche Konzern Vale spricht von einer Tragödie. Doch Umweltorganisationen und Betroffene kritisieren seit Jahren die mangelnde Sicherheit der Eisenerzmine. Das war kein Unfall, sondern ein Verbrechen. Die müssen solche Sachen doch im Griff haben. Finanzielle Entschädigungen bringen uns unsere Freunde nicht zurück. Den Menschen in Brumadinho bleibt bloß noch Trauer. Die Chancen schwinden, noch Überlebende zu finden. Und die Umweltkatastrophe ist nicht mehr aufzuhalten, wie bei einem ähnlichen Vorfall in dieser Region vor gut 3 Jahren. Bereits zum zweiten Mal hat der Minenkonzern Vale hier eine Katastrophe zu verantworten. Nach dem Dammbruch 2015 versprach die Politik durchzugreifen, passiert ist aber nichts. Nun fordern Umweltverbände endlich härtere Auflagen für Minenbetreiber.
Venezuelas Präsident Maduro hat die Frist mehrerer europäischer Staaten für Neuwahlen zurückgewiesen. Das Ultimatum sei eine Frechheit, sagte er dem Sender CNN Türk. Die EU-Staaten, darunter Deutschland, wollen den Oppositionspolitiker Guaido als Übergangspräsidenten anerkennen, sollte Maduro nicht bis Anfang Februar freie Wahlen ansetzen. Eine Schlüsselrolle im Machtkampf spielt das Militär. Es steht bislang auf Seiten Maduros, doch hier zeigen sich erste Risse.
Gut gelaunt zeigte sich der selbsternannte Interimspräsident Guaido gestern vor Anhängern in Caracas. Mehrere EU-Staaten und die USA haben ihm den Rücken gestärkt. Nun erhöht der Präsident der Nationalversammlung den Druck auf Staatschef Maduro und begrüßt die Frist für Neuwahlen. Das ist eine gemeinsame europäische Entscheidung, die den Forderungen der Nationalversammlung großes Gewicht gibt, nämlich die Anerkennung der verantwortlichen Person, und das bin ich. Davon will Maduro nichts wissen. Guaido habe mit seiner Selbsternennung gegen die Verfassung verstoßen, so Maduro in einem Interview mit CNN Türk. Und die Frist einiger EU-Staaten für Neuwahlen weise er zurück. Viele Venezolaner träumen vom Aufbruch, doch noch immer hat Maduro Unterstützer. In Mexiko demonstrierten Anhänger für ihn. In Venezuela stehen vor allem die Offiziere des Militärs zu Maduro. Doch auch da schwindet der Rückhalt. Jetzt sagte sich der Militärattaché der venezolanischen Botschaft in Washington von ihm los. Heute spreche ich zum Volk Venezuelas, besonders zu meinen Brüdern in der Armee. Ich bitte um Anerkennung von Juan Guaido als einzigen rechtmäßigen Präsidenten. Venezuela zwischen Hoffen und Bangen. Nach einer Messe trat Guaido vor wenigen Minuten vor die Presse, verspricht dem Militär Amnestie, wenn es sich auf seine Seite stelle.
Bei einem Anschlag auf den Philippinen sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Ziel war eine katholische Kirche in der Stadt Jolo im Süden des Inselstaates. Nach Behördenangaben detonierten zwei Bomben kurz nacheinander. Bislang hat sich niemand zu dem Angriff bekannt. In der Region sind seit Jahrzehnten islamistische Rebellen aktiv.
Vor der Notre-Dame-Kathedrale werden Leichen abtransportiert. Zivilisten, aber auch Soldaten sind bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Es ist eine der schwersten Attacken in einer von religiösen Konflikten tief zerrissenen Region. Die erste Bombe explodiert während des Gottesdienstes. Daraufhin stürmen Sicherheitskräfte herbei. Dann detoniert auf dem Parkplatz vor der Kirche eine zweite Bombe. Noch ist das Motiv der Tat unklar. Die Armee spricht von einem islamistischen Terroranschlag. Er könnte mit dieser Volksabstimmung vor einer Woche zusammenhängen, so Beobachter. Hier hatte sich die Mehrheit der muslimischen Einwohner der Region Mindanao für die Bildung einer autonomen Region ausgesprochen. Nur in der Provinz Sulu, da wo jetzt der Anschlag passierte, stimmten die meisten Wähler gegen diese Forderung. Die Volksabstimmung fand unter einem großen Sicherheitsaufgebot statt. Sie war Teil eines Abkommens zwischen der Regierung und der größten muslimischen Rebellengruppe, den Moros. Das Ziel, endlich Frieden für die seit Jahrzehnten umkämpfte Region. Auch andere Extremistengruppen wie Abu Sayyaf sind in der Region aktiv. Sie lehnen den Friedensprozess ab. Die Philippinen sind ein tief katholisches Land. Muslime sind mit weniger als 10% Bevölkerungsanteil eine Minderheit. Sie werfen der Zentralregierung Benachteiligung vor. Hier im Provinzkrankenhaus der Insel Jolo werden Opfer behandelt. Der philippinische Präsident Duterte verurteilt den Anschlag als gottlosen Akt. Die Täter würden gnadenlos zur Strecke gebracht.
Weltweit ist heute an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. Der internationale Holocaust-Gedenktag wird immer am 27. Januar begangen, dem Tag, an dem sowjetische Truppen 1945 das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreiten. Heute am 74. Jahrestag wurde dort gemeinsam mit Überlebenden der mindestens 1,1 Millionen Menschen gedacht, die allein in diesem Lager von Nationalsozialisten ermordet wurden. Die meisten Opfer waren Juden. In Berlin-Schöneberg ist das Gedenken den vielen hundert jüdischen Einwohnern des Stadtteils gewidmet, die vor den Nazis fliehen mussten oder deportiert und getötet wurden.
Für Rahel Mann ist die Gedenkfeier gerade in der Apostel-Paulus-Kirche etwas Besonderes, denn der Pfarrer dieser Gemeinde hatte sie damals versteckt und vor der Deportation bewahrt. Ihre Geschichte und die anderer Schöneberger Juden zeigt die Ausstellung »Wir waren Nachbarn«. Einige jüdische Nachbarn emigrierten rechtzeitig, wie die Comedian Harmonists oder Albert Einstein. Andere schafften es nicht. Wie die junge Doris Kaplan, die mit ihrer Mutter deportiert wurde, keiner hörte je wieder was von ihnen. Wir waren Nachbarn. Rahel Mann erinnert sich noch, wie nebenan eine jüdische Familie abgeholt wurde.
Ein Ehepaar mit 4 Kindern. Zwei liefen schon, eins war bei Papa an der Hand, lief auch schon, aber schwierig. Und das vierte war bei Mutti auf dem Arm. Und weil die bockig war und nicht in den Wagen rein wollte, in die grüne Minna, ist von einem der SS das Kind ihr weggerissen worden und am Wagenschlag erschlagen worden.
Und die nicht-jüdischen Nachbarn damals, Rahel Mann weiß es noch ganz genau.
Was mich hilflos machte, war, dass im Haus vis-à-vis alle Leute hinter den Gardinen standen in einer Reihe.
Und keiner half. Sie selbst ist Psychologin geworden und lebt wieder in Berlin-Schöneberg. Desinteresse erlebt sie auch heute bei den Nachbarn und zunehmende Lieblosigkeit. Ein Nährboden für neuen Völkerhass, ist sie überzeugt.
Zum Sport. Bei der Handball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Mannschaft das Spiel um Platz 3 verloren. Das Team unterlag Frankreich im dänischen Herning mit 25-26. Im Finale gewann Mitgastgeber Dänemark gegen Norwegen und sicherte sich erstmals den WM-Titel.
Der neue Weltmeister Dänemark wird seiner Favoritenrolle gerecht. 15.000 Zuschauer in Herning sehen einen klaren 31-22 Finalsieg gegen Norwegen. Einen wesentlichen Anteil daran hat Schlussmann Niklas Sandin vom Bundesligisten THW Kiel. Norwegens Superstar Sargosen kann nicht so die Akzente setzen wie noch im Halbfinale gegen Deutschland. Die Dänen vor eigenem Publikum übermächtig, allen voran Mikkel Hansen mit 5 Treffern. Dänemark, der Co-Gastgeber dieser WM, gewinnt den Titel erstmals. Große Enttäuschung indes bei der deutschen Mannschaft nach dem Spiel um Platz 3. 7 Sekunden vor dem Ende kann Hendrik Pekeler den Pass von Matthias Musche nicht kontrollieren. Im direkten Gegenzug die Franzosen. Nikola Karabatic erzielt mit der Schlusssirene den 26-25 Siegtreffer und sichert den Franzosen somit den 3. Platz bei dieser Weltmeisterschaft.
Wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt zum Schluss, aber ich glaube, trotzdem können wir stolz auf uns sein.
Der Traum von Bronze ist geplatzt. Erneut durch einen Treffer in den letzten Sekunden. Das ist die bittere Wahrheit nach einer mitreißenden Handball-Weltmeisterschaft.
Zum Abschluss des 19. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat Leipzig mit 4-0 gegen Düsseldorf gewonnen. Zuvor hatte Bayern München den VfB Stuttgart mit 4-1 bezwungen.
Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl muss einmal tief durchatmen. 4. Pleite in Folge für den VfB. Die Bayern zunächst das bessere Team. Schon nach 5 Minuten mit dem 1-0 durch Thiago ein munterer Auftakt. Die auf 5 Positionen veränderten Stuttgarter werden in der Folge aber immer stärker, agieren mutig und gleichen durch Donis aus, ein Traumtor, 25. Minute. Die Bayern in dieser Phase nachlässig, der VfB teilweise das bessere Team in der ersten Halbzeit. Aber die Bayern-Fans haben nach dem Seitenwechsel wieder Grund zur Freude. Zunächst wird ein Schuss des eingewechselten Gnabry zum 2-1 unhaltbar abgefälscht. Stuttgarts Gentner passiert dieses Malheur. Danach verschießt Lewandowski noch einen Foul-Elfmeter, ehe Goretzka das 3-1 markiert, 19 Minuten vor dem Ende der Begegnung. Zieler verschätzt sich, Goretzkas erstes Tor vor heimischer Kulisse. Den Schlusspunkt setzt Lewandowski, 4-1, 7. Bayern-Sieg in Folge. Die Aufholjagd auf Tabellenführer Dortmund geht weiter.
Die Tabelle. Dortmund 6 Punkte vor München, dahinter Mönchengladbach, Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim. Auf Platz 10 Mainz. Es folgen Bremen, Schalke, Freiburg und Düsseldorf. Augsburg vor der Abstiegszone mit Stuttgart, Hannover und dem Tabellenletzten Nürnberg. Hannover 96 hat sich nach der gestrigen 1-5 Niederlage bei Borussia Dortmund von Trainer André Breitenreiter getrennt. Nachfolger wird Thomas Doll.
Josef Ferstl gewinnt den Super-G von Kitzbühel. Der 30-Jährige ist damit der erste deutsche Skifahrer, dem das bei diesem Traditionsrennen gelingt. Ferstl geht als erster Läufer an den Start. Nach einem starken Rennen, vor allem im Schlussteil, muss er lange warten, bis sein Sieg feststeht. Am nächsten kommt ihm der Franzose Johan Claret, der mit 800stel Sekunden Rückstand Zweiter wird. Ganz oben aber Josef Ferstl. Sein Vater überreicht ihm die Trophäe 40 Jahre, nachdem er hier selbst in der Abfahrt gewonnen hat.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. Januar.
Das Tief über der Ostsee lenkt kältere Luft nach Deutschland und der Regen geht zunehmend in Schnee über. Im Laufe der Nacht sinkt die Schneefallgrenze von Westen auf etwa 200 Meter und es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Auch der Wind legt zu. Morgen ziehen Schauer aus dem Westen Richtung Osten, dabei weiterhin bis in tiefe Lagen Schnee und in den Hochlagen gibt's bei schweren Sturmböen Schneeverwehungen. Im Osten bleibt es meist trocken. Am Rhein heute Nacht bis 3 Grad, während es im Bergland wieder leichten Frost gibt. Morgen minus 2 Grad an den Alpen bis 6 Grad an der Spree. Am Dienstag wird es vorübergehend ruhiger, bevor am Mittwoch von Westen neuer Schnee heranzieht. In den Niederungen fällt auch Regen, dazu windig. Am Donnerstag geht es wieder ruhiger zu.
Um 22.45 Uhr begrüßt sie Pina Atalay zu diesen Tagesthemen. Nach der verheerenden Schlammlawine in Brasilien, die Wut der Angehörigen und am Holocaust-Gedenktag kehrt Schindlers Liste ins Kino zurück. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.